Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Von einer der großen US-Rating-Agenturen kommt eine Warnung an die Adresse Deutschlands. Im Zusammenhang mit der Schuldenkrise stuft Moody's die Aussichten für die Kreditwürdigkeit jetzt negativ ein. Die Begründung: noch sei nicht abzusehen, in welchem Ausmaß Europas größte Volkswirtschaft weitere Hilfen für Krisenländern schultern müsse. Ähnlich eingetrübt sieht die Agentur den Ausblick für die Niederlande und Luxemburg. Allen drei Ländern bleibt die Bestnote für Kreditwürdigkeit jedoch vorerst erhalten.
Es ist ein Schuss vor den Bug, den die Ratingagentur Moody's da Richtung Deutschland abfeuert. Die Bundesrepublik verbleibt zwar in der Top-Bewertung, was ihre Bonität anbelangt, der Ausblick in die Zukunft jedoch verschlechtert sich. Wirtschaftsexperten sehen Probleme für die Bundesrepublik.
Deutschland hat Forderungen, die sogenannten Forderungen aus der EZB-Bilanz, Tage-2-Forderungen gegenüber Griechenland, aber auch gegenüber Spanien. Und wenn die nicht beglichen werden, dann geht es hier doch schon um 300, 350 Milliarden für Deutschland und damit auch um höhere Staatsschulden für Deutschland. Und das schlägt sich eben in der Moody's-Bewertung nieder.
Moody's sieht eine Verwundbarkeit der Banken in der Euro-Schuldenkrise. Die deutschen Finanzinstitute seien stark in den Problemstaaten engagiert. Auch die Banken fürchten im Falle von Staatsbankrotten im Euroraum ein Risiko für sich selbst und den Staat.
Das würde natürlich nicht nur in Deutschland, sondern allgemein das Finanzsystem stark belasten. Und dann könnte es eben auch sein, dass auf verschiedenen Wegen über die Normalrealwirtschaft, über das Finanzsystem neuerliche Belastungen auch auf den Staat zukämen.
An der Frankfurter Börse reagierten die Aktienkurse vorsichtig. Der DAX lag nur leicht im Minus, aber auch hier kein Grund zur Entwarnung. So sind die Renditen für 10-jährige deutsche Staatsanleihen gestiegen, auch weil Anleger ein generelles Absenken der deutschen Kreditwürdigkeit befürchten. Die beiden anderen großen Ratingagenturen Standard & Poor's und Fitch haben ihre Bewertung noch nicht verändert. Ob die Absenkung durch Moody's die Investoren stark beeindrucken wird, ist fraglich, solange ihnen das Geldanlegen in Deutschland noch sicherer erscheint als in anderen Staaten.
Geteilt fielen die Reaktionen auf die Einschätzung von Moody's in Berlin aus. Oppositionspolitiker machten unter anderem Wirtschaftsminister Rösler verantwortlich. Er hätte nicht über eine Eurozone ohne Griechenland spekulieren dürfen, so der Vorwurf. Die Regierungsparteien demonstrierten dagegen Gelassenheit und verwiesen auf die ungebrochene Wirtschaftskraft Deutschlands.
Die Bundesregierung fühlt sich nur in einem Punkt von Moody's bestätigt. Man habe in der Vergangenheit immer darauf verwiesen, dass die deutsche Leistungsfähigkeit nicht unbegrenzt sei. Ansonsten findet sich die Regierungskoalition in der Einschätzung aus den USA nicht wieder.
Ich halte das für etwas überzogen in der derzeitigen Situation. Wir haben eine gute wirtschaftliche Basis. Wir sind der Stabilitätsanker in Europa. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ein stabiles wirtschaftliches Wachstum auch in den kommenden Jahren erreichen können.
Anders die SPD, die Problembeschreibung sei korrekt. Darüber hinaus habe die Bundesregierung ohne Not durch fatale Äußerungen zur Zukunft Griechenlands das Urteil von Moody's provoziert.
Bisher sind wir die größten Profiteure der Eurokrise, weil wir quasi für Nullzinsen uns refinanzieren können und Milliardensummen sparen. Von daher ist das, was Herr Rösler die vergangenen Tage gemacht hat mit einer Insolvenz Griechenlands und dass das alles kein Problem wäre, unverantwortlich für Europa, aber auch für Deutschland.
Das Kalkül der US-Agenturen, Griechenland aus dem Euro zu drängen, dürfe nicht aufgehen, sagt die Linke.
Dann werden sie nach Portugal greifen und später nach Spanien oder Italien. Dann sind wir überfordert und ist der Euro tot. Und wenn der Euro tot ist, dann bricht ein großer Teil unserer Exportwirtschaft zusammen.
Alles hänge davon ab, wie Griechenland den Sommer überstehe und ob weitere Ratingagenturen der Einschätzung von Moody's folgen.
Schon einmal im Dezember vergangenen Jahres hatte Standard & Poor's mit einer Herabstufung Deutschlands gedroht. Dank stabiler wirtschaftlicher Rahmendaten und scheinbarer Erfolge bei der Euro-Rettung ist es letztlich nicht dazu gekommen. So könnte es auch diesmal sein. Wenn die Euro-Rettung allerdings scheitert, würde Deutschland vom Rettungsanker zum Teil des Problems.
Zu den Krisenländern, die bereits Milliarden Hilfen aus dem Euro-Rettungsschirm beziehen, gehört Portugal. Jetzt hat die Regierung in Lissabon einen Teilerfolg bei der Haushaltssanierung gemeldet. Für das erste Halbjahr seien die mit den internationalen Geldgebern vereinbarten Sparziele eingehalten worden, so das Finanzministerium. Das Defizit bei den öffentlichen Ausgaben zum Beispiel habe um fast die Hälfte zurückgefahren werden können. Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Dort haben wir unter anderem eine Liste zusammengestellt, die zeigt, wie kreditwürdig derzeit welche Staaten sind und die aktuelle Moody's-Erklärung im Wortlaut. Im Syrien-Konflikt hat Russland die Assad-Regierung heute zur Einhaltung des Genfer Protokolls ermahnt, das die Verwendung von Chemiewaffen untersagt. Die Drohung des syrischen Außenministeriums, mit Chemiewaffen einen Angriff aus dem Ausland zu beantworten, war international auf heftige Kritik gestoßen. Derweil gehen die Kämpfe in Syrien weiter. In Aleppo und Damaskus liefern sich Assad-Anhänger und Oppositionelle erbitterte Gefechte.
Ein Vorort von Damaskus, zerstörte Häuser, leere Straßen. Die Menschen entweder geflohen oder sie verstecken sich. Wir kontrollieren die Stadt wieder, behauptet das Regime und verbreitet solche Videos im Staatsfernsehen. Syrische Soldaten treten Türen ein, stürmen die Häuser und suchen nach Aufständischen, während draußen eine Einheit mit Maschinengewehren sichert. Auch die Ausbeute dieser Razzien zeigt das Fernsehen. Waffen, die von den Aufständischen stammen sollen, und gefangene Rebellen. Was mit ihnen geschieht, wissen wir nicht. Ruhe, vielleicht sogar Friedhofsruhe in Damaskus. In der zweitgrößten Stadt des Landes, in Aleppo, gehen die Kämpfe weiter. 6 Stadtteile wollen die Aufständischen schon erobert haben. Jetzt stehen sie angeblich vor den Toren der Altstadt. Um sie zurückzuschlagen, setzt die Armee auch Kampfhubschrauber ein. Aleppo galt als Stadt der Industrie und Händler lange als Assad-freundlich. In Washington kündigte die amerikanische Außenministerin einen Strategiewechsel an. Wegen der russisch-chinesischen Vetos wollen die USA in Zukunft ohne Rücksicht auf den Sicherheitsrat die syrische Opposition unterstützen. Nicht mit Waffen, sondern mit Kommunikationsmitteln und medizinischer Hilfe. Damit haben sich die USA in der Syrien-Frage von den Friedensinitiativen der Vereinten Nationen wie dem Annan-Plan verabschiedet. Kompromisse scheinen nicht mehr möglich zu sein. Die USA setzen ganz auf Sieg der Opposition.
Asylbewerber in Deutschland können voraussichtlich bald früher als bisher eine Arbeit annehmen. Zurzeit müssen sie dafür 1 Jahr warten. Die Vertreter der EU-Staaten haben sich jetzt auf einen kürzeren Zeitraum geeinigt. Er soll EU-weit gelten. Die Regierung in Berlin wollte ursprünglich an der alten Regelung festhalten, hat nun aber dem Kompromiss zugestimmt.
In Deutschland leben zurzeit rund 130.000 Asylbewerber. Und solange sie nicht als Flüchtlinge anerkannt sind, dürfen sie nicht arbeiten. Das gilt für die ersten 12 Monate ihres Aufenthalts. Diese Frist soll nun EU-weit auf 9 Monate herabgesetzt werden. Die FDP hatte sich schon länger für die Abschaffung des Arbeitsverbotes eingesetzt.
Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, dass man frühestmöglich schon in Deutschland arbeiten kann, wenn man Asylbewerber oder Flüchtling ist. Frühestmöglich heißt aus meiner Sicht schon kurz nach der Einreise hier. Es ist immer besser zu arbeiten, als Stütze zu bekommen.
Die EU-Kommission hatte die Frist sogar auf nur 6 Monate senken wollen. Das wollte der deutsche Innenminister nicht, mit dem Argument, ein Recht auf Arbeit würde Flüchtlinge anlocken. Doch auch mit dem gefundenen Kompromiss können Asylbewerber in Deutschland nicht gleich jeden Job annehmen, denn die sogenannte Vorrangprüfung soll bestehen bleiben. Das heißt, die Arbeitsagenturen müssen zuerst prüfen, ob es einen geeigneten deutschen Arbeitslosen für die Stelle gibt. Die Grünen wollen die Vorrangprüfung abschaffen.
Entscheidend ist, dass wir bei den Fristen zu einer Verkürzung kommen, aber auch, dass das Vorranggebot entfällt. Faktisch führt der Vorrang von deutschen EU-Bürgern und EFTA-Staatsangehörigen dazu, dass Flüchtlinge, auch wenn sie den Arbeitsmarktzugang bekommen, faktisch nicht auf dem Arbeitsmarkt eine Chance bekommen.
Die EU-Innenminister wollen die Neuregelung im Herbst beschließen. Die notwendige Zustimmung des EU-Parlaments gilt als sicher.
Reisende bleiben von Streiks bei der Deutschen Bahn mitten in der Urlaubszeit verschont. Das Unternehmen und die Lokführergewerkschaft GDL haben sich auf einen Tarifabschluss geeinigt. Danach erhalten die etwa 20.000 Lokführer rückwirkend zum 1. Juli 3,8% mehr Geld und von November nächsten Jahres an weitere 2,4% mehr. Außerdem soll die betriebliche Altersvorsorge aufgestockt werden. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten.
Trotz der kurzen Nacht, GDL-Chef Klaus Weselski hat gute Laune. Schließlich kann er seinen Mitgliedern ein positives Ergebnis melden. Schon in der zweiten Verhandlungsrunde hatten sich die Gewerkschaft der Lokführer und die Deutsche Bahn am frühen Morgen geeinigt. Die Verhandlungsführer wollten solche Bilder offenkundig vermeiden. In den vergangenen Jahren waren die Tarifverhandlungen immer wieder von massiven Streiks begleitet worden. Diesmal war es deutlich einfacher, das Ziel zu erreichen. Hauptknackpunkt war die Höhe des Lohnes.
Beide Seiten wollten einen zügigen Abschluss, weil man niemandem vermitteln kann, dass man, um eine Prozentzahl zu finden, hier 5, 6, 7 Verhandlungen oder Wochen braucht, um das Ganze in Sack und Tüten zu bekommen.
Die Bahn war im letzten Jahr wirtschaftlich erfolgreich, dank der Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das honorieren wir durch den Abschluss.
Vereinbart wurde ebenfalls, die Ausbildungsinitiative für den Lokführerberuf in den nächsten Jahren weiterzuführen.
Die Arbeitgeberseite DB AG ist mit uns einer Meinung, wir müssen die Attraktivität des Berufes Lokomotivführer stärken.
In diesem Sommer werden wir mutmaßlich um die 500 junge Leute einstellen, die Lokomotivführer werden wollen, und ca. 200, 250 vom Arbeitsmarkt, eher erwachsene, qualifizierte Bewerber.
Und wenn die neuen Lokführer dazu beitragen, dass die Bahn pünktlicher wird, würde das sicher auch die Reisenden freuen.
Die Astronautin Sally Ride ist tot. Sie starb im Alter von 61 Jahren an Krebs. Ride war die erste US-Amerikanerin und dritte Frau überhaupt im All. Am 18. Juni 1983 startete sie mit der Raumfähre Challenger zu ihrem ersten Flug. Im Jahr darauf war sie erneut Mitglied einer Weltraummission. Sie habe Generationen junger Mädchen inspiriert, nach den Sternen zu greifen, würdigte US-Präsident Obama die Astrophysikerin. Sally Ride sei eine Nationalheldin und ein starkes Vorbild gewesen.
Hunderte Menschen erinnern heute in Duisburg an die Love Parade-Katastrophe vor 2 Jahren. Angehörige und Betroffene gedachten am Nachmittag in einem Gottesdienst der Opfer. Anschließend brachen sie zu einem Mahnmarsch in Richtung Innenstadt auf, wo in diesen Minuten eine weitere Gedenkveranstaltung beginnt. Bei einer Massenpanik auf der Techno-Party waren 21 Menschen getötet und mehr als 500 verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen insgesamt 17 Beschuldigte. In der spanischen Region Katalonien kämpfen Feuerwehr und Einsatzkräfte weiter gegen die schweren Wald- und Buschbrände. Die Lage hat sich aber offenbar etwas entspannt. Nach Angaben des Innenministeriums der Region hat der Wind nachgelassen. Dadurch würden die Löscharbeiten begünstigt. Seit Sonntagmittag sind bis zu 10.000 Hektar Wald vernichtet worden. Bislang kamen bei dem Feuer 4 Menschen ums Leben.
3 Tage vor der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele haben die britischen Behörden das Sicherheitspersonal noch einmal aufgestockt. Zu den 17.000 Soldaten, die bereits im Einsatz sind, kämen noch einmal weitere 1.200 hinzu, so der Sportminister. Heute trafen rund 70 weitere deutsche Athleten im Olympischen Dorf ein. Die Hälfte des deutschen Teams ist damit schon in London versammelt.
Diesen großen Medienrummel hatten sie dann doch nicht erwartet. Voller Vorfreude und Neugierde. Die Turnerinnen. Mehr als 200 Athleten sind bisher angereist. Gedrängel nur heute beim Stubendurchgang. Ein hochmoderner Wohnkomplex, praktisch, übersichtlich und frei von Luxusgegenständen. Ein Ort der Ruhe und zum Wohlfühlen mit größeren Apartments für bis zu 8 Athleten.
Ja, also es ist unglaublich. Also für mich ist das erste Mal und das erste Mal sehe ich so viele Sportler auf einen Haufen. Das ist einfach klasse.
Alle deutschen Sportler leben unter einem Dach. Tennistrainer Patrick Kühnen, die olympische Familie wächst zusammen. Sabine Lisicki, die Stimmung könnte nicht besser sein. Viel Sonne, viel Grün im olympischen Dorf.
Die Atmosphäre ist unglaublich und man möchte einfach hier sein. Und ich freue mich, so etwas erleben zu dürfen, denn nicht jeder kommt zu den Olympischen Spielen.
Weit sichtbar die deutschen Farben, Optimismus auf allen Etagen. Und das Beste morgens nach dem Aufstehen, ein unvergesslicher Blick auf das Olympiastadion in London.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 25. Juli.
Das Sommerhoch zieht sich weiter nach Osten zurück. Trotzdem bleibt uns das sonnenscheinreiche Wetter morgen und am Donnerstag erhalten, wobei sich in der heißen und schwülen Luft ein paar mehr Quellwolken und einzelne Wärmegewitter bilden können. In der Nacht ist es meist klar, im Süden und in der Mitte kann sich stellenweise Nebel bilden. Morgen am Tag viel Sonne, später ein paar Quellwolken. Vom Südosten bis in die Mitte entwickeln sich einzelne, teilweise kräftige Wärmegewitter, vor allem über dem Bergland. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht 18 Grad an der Spree und 11 Grad im Allgäu. Am Tag 25 Grad bei Seewind, sonst 27 bis 33 Grad. Am Donnerstag ist es oft sonnig, später vor allem vom Osten und Südosten bis in die Mitte, hier unter Quellwolken und einzelne Wärmegewitter. Im Laufe des Freitags muss im Westen und Nordwesten mit unwetterartigen Gewittern gerechnet werden. Am Samstag Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter, die vor allem in der Südosthälfte unwetterartig ausfallen können.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Tom Buchow mit den Tagesthemen. Wir berichten über die Finanzkrise und das Sorgenkind Sizilien. Außerdem zeigen wir, was der Streit zwischen Apple und Samsung für den Verbraucher bedeutet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.